Herzlich willkommen zu RE, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und wie in jeder Folge widmen wir uns einem Thema und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Unser heutiges Thema ist Unternehmertum. Dazu wollen wir uns gleich mit einem Gast unterhalten.
Und dabei geht es heute um eine ganz besondere Form des Unternehmertums. In diesem Podcast wollen wir ja nicht den Status quo beleuchten, sondern eigentlich aufzeigen, wie es anders gehen kann. Und eine andere Form des Wirtschaftens wird häufig als Social Entrepreneurship bezeichnet, also als soziales Unternehmertum.
Und da noch kurz eine kleine Darstellung der verschiedenen Begriffe. Social Entrepreneurship bezeichnet nicht dasselbe wie Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility wird auch CSA genannt und das steht für die soziale Verantwortung eines Unternehmens. Das beschreibt so freiwillige Beiträge, die Wirtschaftsunternehmen im Bereich der nachhaltigen Entwicklung leisten. Ein ganz simples Beispiel: Ein Ölkonzern kann weiterhin noch Öl fördern und gleichzeitig im Rahmen seiner Corporate Social Responsibility Mückennetze verteilen, um vor Ort als verantwortungsvolles Unternehmen wahrgenommen zu werden. Und es wird dann oft kritisiert, dass Unternehmen mit solchen Aktionen ihr Image aufpolieren, obwohl ihre eigentliche Tätigkeit eben nicht so sozialverträglich ist. Das beschreibt man dann auch als Greenwashing.
Und Social Entrepreneurs dagegen stellen die Logik und Funktionsweise des bisherigen Wirtschaftens in Frage. Wir haben uns ja in der Folge zum Wirtschaftswachstum auch damit auseinandergesetzt, wie es eigentlich anders gehen könnte. Und Sozialunternehmer sind auf jeden Fall da ein wichtiger Baustein. Und wie das Ganze in der Praxis aussehen kann, nicht nur theoretisch, wollen wir heute mit einer Gründerin und Unternehmerin besprechen. Willkommen, Naomi.
Vielen Dank.
Hallo, schön, dich hier zu haben.
Hi.
Vielleicht kannst du dich ja zu Beginn einfach einmal kurz vorstellen, wer du eigentlich bist.
Ja, gerne. Ich bin, wie gesagt, die Naomi. Ich habe vor 6 Jahren ein Unternehmen gegründet namens TBD, beziehungsweise damals hieß es noch The Changer. Und bei TBD geht es darum, dass wir Menschen mit coolen Organisationen zusammenbringen, die Gutes tun. Also wir sind quasi eine Anlaufstelle für Menschen, die gerne im Beruf was Sinnvolles machen möchten, die keinen Bock haben auf nur Gewinnen und Geld machen, also das auch, aber nicht nur, sondern daneben noch auch was für die Welt machen wollen. Das heißt, auf TBD findet man viele Jobs, viele Informationen rund um soziale Gründung, über Nachhaltigkeit, über Konferenzen in dem Bereich, über spannende Menschen und ja, vieles mehr. Das habe ich mit 2 guten Freunden gegründet. Letztes Jahr habe ich auch ein Buch veröffentlicht zum Thema Unternehmertum. Vielleicht sagen wir gleich dazu was.
Darüber sprechen wir gleich noch.
Gerade bin ich in Stockholm. Ich bin eigentlich Engländerin. Und habe davor ungefähr 10 Jahre in Berlin gelebt, aber probiere jetzt Schweden auf.
Was ich aus eigener Erfahrung kenne, nur gut finden kann und nur empfehlen kann. Insofern ist es eine hoffentlich super Zeit in Stockholm. Ja. Vielleicht kannst du nochmal erklären und erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass ihr The Changer TBD gegründet habt.
Ja, also um ehrlich zu sein, ein bisschen aus egoistischen Gründen. Ich und meine beiden Mitgründerinnen haben gemeinsam studiert und danach noch gearbeitet, ich im Sozialunternehmen. Und ich habe gemerkt, dass da nicht so viel Community entstanden ist in dem Bereich. Im Gegenzug zum Startup-Bereich, wo es überall ja Netzwerkveranstaltungen und Konferenzen und Runderzähne und so weiter und so fort, gab es halt für den ganzen Impact-Bereich nichts dergleichen. Das fand ich ein bisschen schade. Ebenfalls meine beiden Mitgründerinnen, die wollten auch gerne in dem Bereich arbeiten, aber fanden es schwer, dort einen Job zu finden. Ich hatte das Glück, halt schon davor in dem Bereich gearbeitet zu haben und deswegen Netzwerk zu haben. Und das war und ist zum Teil immer noch so, dass vieles über Netzwerken läuft und deswegen der Sektor, also der Impact-Sektor, nicht so zugänglich ist für andere Menschen. Und das wollten wir ändern. Und haben mit einem relativ einfachen Blog gestartet, wo wir einfach viele Jobs gesammelt haben und auch alle Fördermöglichkeiten oder interessante Geschichten und Events aus dem Bereich Und daraus ist dann ein Business entstanden.
Sehr spannend. Das klingt, als wäre der Entschluss zur Gründung nicht so schwer gefallen. Oder war das ein sehr schwieriger Schritt für euch?
Ich glaube, wir waren damals relativ naiv. Für uns war es ein relativ leichter Schritt. Genau. Es war ein relativ leichter Schritt, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir in einem Unternehmerkreis unterwegs waren. Also wir kannten viele Unternehmer, und ich sage auch ganz bewusst Unternehmer und nicht Unternehmerinnen, weil das waren damals vor allem unsere Freunde, die gegründet haben, und die Freundinnen, die noch weiter gearbeitet haben, ganz normal. Und dann haben wir die angeguckt und gedacht, okay, wenn die das machen können wir das auch. Und die haben uns natürlich auch so ein bisschen unterstützt bei Businessplan schreiben und überhaupt wissen, wo man zum Beispiel an Fördergelder kommt. Und ich glaube, ich sage das immer gerne, weil es ist einfach ein Vorteil, wenn man mit Menschen umgeben ist, die schon in dem Bereich unterwegs sind. Und das haben natürlich viele Menschen nicht. Und wir hatten halt dieses Glück. Und dadurch sind wir in ein Förderprogramm gekommen. Das gibt es leider nicht mehr. Das war so eine Gründerwerkstatt. Und darüber haben wir auch 18 Monate lang ein Gründerstipendium bekommen. Und das war natürlich auch ein Luxus, was viele Menschen nicht haben. Von daher, genau, sollte es insbesondere für Impact-Startups viel mehr davon geben.
Das ist auch spannend, was du angesprochen hast mit den Frauen in deinem Umfeld, dass es da wenige gab, die selber gegründet haben, sondern eher die Männer. Gab es da bestimmte Role Models, die ihr hattet?
Ja, eben halt vor allem männliche. Also das war auch so ein bisschen ein Grund, warum ich und eine gute Freundin von mir, warum wir das Buch geschrieben haben, von dem ich gerade erzählt habe. Das heißt Starting a Revolution, What We Can Learn from Female Entrepreneurs About the Future of Business. Wir haben das Buch vor allem geschrieben, weil wir damals auf Ratschläge von unseren Freunden und aus dem Netzwerk von Unternehmer angewiesen waren und auch Businessbücher irgendwie ausgeliehen haben oder gekauft haben und festgestellt haben, dass da auch die Mehrzahl von Männern geschrieben sind. Und feststellen mussten über die Zeit, dass viele Ratschläge einfach nicht so ganz zu uns passten, und dass wir da teilweise so ein bisschen fehl am Platz gefühlt haben und uns gefragt haben, warum ist das so schwer, warum passt das nicht, was machen wir falsch, machen wir was falsch oder ist es andersrum. Wir haben uns deswegen auf die Suche nach Frauen gemacht, die Unternehmen gegründet haben, aber quasi nicht nach dem Status quo gegründet haben, sondern in irgendeiner Art und Weise irgendwas anders gemacht haben, weil wir der Meinung sind, dass der Status quo auch nicht das Richtige ist, dass wir nicht irgendwie nach dem Status quo arbeiten wollen oder sollen.
Ja, deswegen finde ich das ja auch ganz schön, dass sie ursprünglich mal The Changer hieß, weil das war ja auch sozusagen ein bisschen Programm, einerseits natürlich den Job zu wechseln, aber natürlich auch irgendwie den Status quo nochmal anzugreifen. Ich würde gerne mal fragen, also ein bisschen darauf aufbauen, was du gerade gesagt hast. Wann habt ihr eigentlich gemerkt, dass ihr so ein bisschen anders tickt als vielleicht so traditionelle Unternehmer? Du hast das ja auch ganz schön beschrieben, dass irgendwie viele eurer Freunde Role Models waren, gegründet haben. Und ich finde, gerade in Berlin ist das halt häufig auch so eine Art elitärer Boys Club. Also man gründet im Netzwerk, man bekommt dann Investment von den Business Angels, von denen, die irgendwie schon Exit gemacht haben, erfolgreich das Unternehmen verkauft haben. Und damit werden ja so gewisse Mechanismen auch einfach immer wieder verstärkt. Wann habt ihr das festgestellt, dass ihr vielleicht das anders machen wollt, und wie hat sich das vielleicht auch gezeigt?
Also ich glaube, wir wussten halt alle von Anfang an, dass wir das anders machen wollen. Wir wussten, dass wir eher ein Sozialunternehmen gründen als ein profitorientiertes. Wir haben trotzdem aber versucht, quasi so zu arbeiten, wie man das kennt. Also ich weiß nicht, ob wir das versucht haben, aber wir haben es einfach gemacht, weil wir
wahrscheinlich einfach unterbewusst, oder?
Genau, weil wir auch nichts anderes kannten. Ja. Und obwohl wir quasi gesagt haben, okay, wir wollen auch Business anders machen. Im Endeffekt, wenn man gründet und nicht so viel Management-Erfahrung hat und sehr viel Stress und Druck hat, landet man doch immer bei den alten Gewohnheiten, die man irgendwie so selbst sozialisiert oder anders, ja, eingelebt bekommen hat. Und das war für uns dann, es hat einfach nicht geklappt. In der Tat ist es so, dass meine beiden Mitgründerinnen Burnouts hatten während, also ja, in den letzten paar Jahren. Wir haben uns einfach irgendwie totgearbeitet. Wir haben auch Fundraising gemacht, also wir haben eine Investmentrunde gemacht. Das war wahnsinnig anstrengend und schwer und demütigend, obwohl wir quasi alles richtig gemacht haben. Wir haben alles angehört, wie wir das machen sollen, dass wir uns aufbrüsten mussten und dass wir einfach unsere Zahlen nach oben schieben mussten und so tun, als würden wir alles wissen und dass wir unsere Konkurrenz kaputt schlagen könnten und so alles, was uns quasi so beigebracht würde aus der Szene und würden quasi nur als arrogant wahrgenommen. Oder es hat sowieso nicht gepasst, weil wir sozial sind und sozial und Geld passt nicht und so weiter und so fort. Und im Endeffekt haben wir Investorinnen gefunden, aber das war echt ein harter Weg. Und ich sehe dieses ganze Investmentgeschichte, auch Impact Investing, relativ kritisch gegenüber mittlerweile. Genau, und über diese ganzen Erfahrungen unter anderem schreiben wir auch in dem Buch.
Ja, gerade, also ich habe das Buch gelesen und kann es sehr empfehlen. Ich finde gerade das Kapitel oder die Abschnitte, wo es um das Fundraising geht, wahnsinnig spannend und eindrücklich. Vielleicht nochmal aus meiner Perspektive das ergänzend, was du gerade beschrieben hast, wo ihr ja auch sagt, all die Tipps, die ihr irgendwie aus dem Netzwerk bekommen habt, die für Männer gelten, werden dann irgendwie bei euch ins Gegenteil verkehrt. Und ich glaube, du schilderst eine Szene, wo es darum geht, wo ihr drei Gründerinnen am Tisch sitzt und also ein Teammitglied dabei habt, ein männliches, und die Investoren sich nur an ihn richten. Hm. Und das fand ich sehr beeindruckend und auch sehr erschütternd.
Genau. Es war tatsächlich nur sein Name, den er noch kannte am Ende des Gesprächs. Und so ging es uns die ganze Zeit. Ich habe auch neuerdings eine ganz interessante Statistik gehört. Also Frauen bekommen 2/3 eher skeptische Fragen, wo man dazu gezwungen ist, quasi sich zu verteidigen, wenn sie pitchen. Und Männer bekommen 2/3 quasi promotional Fragen, wo sie die Möglichkeit haben, sich also quasi aufzubrüsten und so zu verkaufen. Und es gibt eine direkte Korrelation zwischen der Anzahl an promotional questions, die man antwortet, und wie viel Geld man am Ende kriegt. Das heißt, das sind einfach so ganz tiefe Vorurteile, von denen man sicherlich nicht bewusst ist als Mann. Das betrifft übrigens auch Investorinnen. Und trotzdem beeinflussen sie diesen Investmentprozess extrem. Deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel sagt, Frauen müssen sich nur trauen und die müssen nur quasi ein bisschen Mut haben und weißt du, so irgendwie die richtigen Menschen kennenlernen oder was auch immer. Weil es sind halt häufig einfach strukturelle und systemische Faktoren, die bedeuten, dass eine Frau entweder nicht gründet oder halt nicht so erfolgreich ist beim Gründen. Und ich glaube, daran müssen wir arbeiten und nicht an die Frauen selbst.
Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt. Gerade auch nochmal vor dem Hintergrund, dass es ja nicht nur um die Gründung geht, sondern dann ja in eurem Fall auch sozusagen um Wachstumsfinanzierung, also einfach darum geht, das Unternehmen langfristig auf gesunde Beine zu stellen und eine entsprechende Größe zu erhalten, wobei ich auch den Begriff Wachstumsfinanzierung immer spannend finde, weil da ja auch schon dieses Paradigm dahinter liegt, dass es darum geht, um jeden Zweck eigentlich zu wachsen, das Unternehmen groß zu machen, um, wie du das ja auch eben gesagt hast, die Konkurrenz zu schlagen. Das ist ein ganz interessantes Mindset, weil es geht halt nicht nur um die Gründung selbst, sondern es geht auch um all das, was damit einhergeht.
Ja, und das finde ich halt irgendwie, das macht das Social Entrepreneurship aus, im besten Falle, dass es nicht darum geht, unbedingt das eigene Unternehmen groß zu ziehen, sondern halt die Wirkung groß zu ziehen. Und in manchen Fällen bedeutet das dann eher, mit anderen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Und vielleicht wird das eigene Unternehmen nicht so groß dadurch. Aber den Effekt, den man hat, indem man mit anderen kollaboriert, ist viel größer, als man mit dem eigenen Unternehmen haben könnte. Das geht so in Richtung Systempreneurship. Und das ist ein Bereich, was sehr untergeschätzt wird, also gerade im Viertelbereich, weil es gibt halt kein Viertelsystem für ein Unternehmen, das sagt, ich weiß nicht, ob ich wachsen möchte unbedingt. Und das ist schwierig, gerade wenn man sich die ganzen Probleme anguckt, wie zum Beispiel Klimakrise oder was es alles so gibt. Die werden halt sicherlich nicht mit einem Unternehmen oder zwei Unternehmen oder auch 100 Unternehmen gelöst, sondern nur indem Unternehmen zusammenarbeiten, auch Unternehmen und Politik zusammenarbeitet, also Kleinunternehmen und Großunternehmen, das braucht schon systemische Lösungen. Und darauf ist unsere Förderstruktur und das ganze Startup-Sektor eigentlich nicht aufgebaut.
Das ist total spannend und ich habe so viele Fragen dazu, was du gerade gesagt hast. Ich fange einfach mal an. Ich nochmal ganz basic nachgefragt, was bedeutet denn für dich soziales Unternehmertum? Wie verstehst du Social Entrepreneurship und wie hängt es zusammen mit diesem System Entrepreneurship, was du gerade beschrieben hast?
Ja, also für mich heißt es Unternehmertum, die eine soziale Veränderung im Kern hat. Das heißt, man will oder man muss irgendwie Geld damit verdienen, aber das ist nicht Ziel des Ganzen, sondern Ziel des Ganzen ist, eine positive soziale Veränderung herbeizuführen. Sorry, was war der zweite Teil der Frage?
Wie hängt es zusammen mit System Entrepreneurship oder ist das Gleiche? Überschneidet sich das?
Das ist nicht immer das Gleiche. Also es gibt sehr viele Social Enterprises, sorry, das ist immer ein bisschen hin und her mit dem Denglisch. Es gibt sehr viele Social Enterprises, die eher Symptome bekämpfen. Das ist an sich nicht schlimm. Also wenn man jetzt an Obdachlosigkeit denkt zum Beispiel, viele Sozialunternehmen arbeiten zum Beispiel darauf hin, dass man Obdachlose vielleicht in Arbeit bringt oder zumindest ein Dach über den Kopf bringt. Und das ist natürlich super wichtig. Was es aber nicht tut, ist die Frage zu lösen oder die Herausforderung zu lösen, dass es Obdachlosigkeit überhaupt gibt. Und es braucht quasi beides, gerade wenn wir irgendwie längerfristig denken.
Also sowohl die Symptome bekämpfen als auch die Ursachen,
genau,
sozusagen.
Ja, und Systempreneurship würde quasi eher die Wurzeln des Ganzen bekämpfen und Social Entrepreneurship kann beides sein.
Okay. Ja, da habe ich dann auch nochmal eine Frage. Wenn wir uns diesen Systemwechsel nochmal genauer angucken, könnte ich mir vorstellen, dass man sich sehr ohnmächtig fühlt, denn wir haben ja große traditionelle Unternehmen, die oft die Felder besetzen und Social Entrepreneurs sind da vergleichsweise ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also ein paar Beispiele. Einhorn aus Berlin ist eine Marke, die nachhaltige Kondome und Periodenprodukte produzieren. Dann gibt es noch Folk Days, ein Label für Fair Fashion und Design. Oder es gibt Surplus, das ist ein Supermarkt, der abgelaufene Lebensmittel vor dem Müll rettet und verkauft. Aber verglichen mit H&M oder Aldi und Lidl besetzen sie einfach immer noch Nischen. Wie fühlst du dich mit dem Impact, den ihr erreicht? Und ja, ich meine, es ist ja eine Riesenaufgabe, dieser Systemwechsel. Fühlt man sich da manchmal ohnmächtig?
Ach, ich glaube eher, dass die Großunternehmen sich Sorgen machen müssen mittlerweile. Natürlich ist es wahnsinnig frustrierend, wenn man so ein Unternehmen wie H&M anguckt und schaut, ja, wie viele Menschen noch die Kleider kaufen und wie das, also wie deren Lieferkette und so weiter aussieht und was mit dem Gewinn passiert. Das ist ja alles nicht gut und nicht richtig und auch nicht zukunftsorientiert. Und man muss nur anschauen, zum Beispiel, wie die junge Generation unterwegs ist. Das ist jetzt schon so, dass so viele Menschen was anderes machen wollen, als bei solchen Unternehmen zu arbeiten. Ich meine, ich betreibe eine Jobbörse für Jobs mit Sinn und ich sehe das jeden Tag, wie viele Menschen händeringend nach Alternativen sind, als bei Großunternehmen zu arbeiten. Und bei den jüngeren Menschen ist es so eine Selbstverständlichkeit, dass man nicht bei irgendwelchen Unternehmen einsteigt, die also sowieso mit Kohlekraft und so weiter was machen, aber auch die ja in armen Ländern arbeiten und nicht gut mit den Arbeitern umgehen. Von daher glaube ich schon, dass ein krasser Wandel in der Arbeitswelt stattfinden wird und dass die großen Unternehmen es schwer haben werden, deren Kultur so krass ändern zu müssen. Also, dass sie es schwer haben werden, ihre Kultur so krass zu verändern, dass sie da hinterherkommen und eher die kleineren, nachhaltigeren Unternehmen das viel leichter hinbekommen werden. Von daher ist es vielleicht jetzt ein schwieriges Verhältnis zwischen den Mächtigen und den Ohnmächtigen, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass sich das ändern wird.
Das klingt sehr ermutigend. Also du denkst, dass das Social Entrepreneurship schon auch Teil so einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung ist und insgesamt auch zu einer nachhaltigeren Gesellschaft beitragen kann?
Ja, also ich bin mir absolut sicher. Ich glaube, der Sektor muss auf jeden Fall aufpassen. Jan hat kurz am Anfang über Greenwashing und so weiter gesprochen. Da ist eine große Gefahr von Social Washing auf jeden Fall, dass viele Menschen genau das merken, was ich gerade angesprochen habe und versuchen jetzt quasi drauf zu springen und auch zu behaupten, dass die social sind. Das sind die natürlich nicht. Und ja, der Sektor muss ein bisschen aufpassen, dass ja das nicht alles so, wie sagt man, diluted wird.
Verwässert wird.
Genau, verwässert wird. Aber ja, ich bin da relativ. Es gibt ja neuerdings auch einen Verband für Sozialunternehmer in Deutschland, also seit ungefähr 2 Jahren. Das haben wir auch mitgegründet. Und das vertritt die politischen Forderungen von Sozialunternehmen. Und alleine seitdem, dass es gibt, haben wir so viele Fortschritte in der Politik und in der Verwaltung, was es für Finanzierungsmöglichkeiten gibt, die dem traditionellen Startup-Sektor angleichen. Ich glaube, da wird noch vieles kommen.
Ja, da würde ich kurz mal darauf zu sprechen kommen, weil wir ja eben auch schon, es klang schon an, die Rahmenbedingungen. Vielleicht kannst du einfach noch mal kurz erläutern für all diejenigen, die sich mit dem Thema noch nicht so gut beschäftigt haben, noch nicht so tief beschäftigt haben. Also wie sind die Rahmenbedingungen aktuell für Social Entrepreneurship in Deutschland? Und ja, sozusagen, was bräuchte es, um ähnlich große und wichtige Unternehmen dazu gestalten? Oder vielleicht braucht es auch gar keine ähnlich großen Unternehmen wie die Zalandos dieser Welt sozusagen. Aber ja. Was braucht es, um erfolgreiche und nachhaltige Unternehmen zu schaffen?
Also in Deutschland ist in den letzten paar Jahren viel passiert in der Hinsicht. Also es gibt jetzt viele Förderprogramme von dem Staat für die Gründung von Sozialunternehmen und unterschiedliche Phasen der Skalierung. Man muss sagen, dass es im Vergleich mit anderen Ländern noch relativ hinterher ist. Sozialunternehmertum in seine moderne Fassung würde eigentlich eher in Großbritannien und USA und Kanada und so weiter gestartet und vorangetrieben und dort ist es etwas weiter. Ich habe ein ganz gutes Vergleich mit England, weil ich dort herkomme und dort das, was einen großen Unterschied gemacht hat, war damals, als Tony Blair das als quasi Lieblingsthema angenommen hat. Und das wurde dann weitergeführt von David Cameron, also sowohl von der linken Seite als auch von der rechten Seite. Und dadurch, das war quasi in dem Bereich, also so wie Kanzleramt, der ganze Sektor hat sehr viel Geld dadurch bekommen und sehr viel Anerkennung. Ja. Und sowas könnte es auch in Deutschland gebrauchen. Das ist leider noch so, dass viele Politiker das gar nicht so richtig verstehen, was das ist. Da ist auch ein gewisses Misstrauen teilweise, weil Sozial- und Unternehmertum gehört das zusammen. Was ist das? Wollen die eigentlich nur irgendwie damit Geld machen, dass die Menschen...
Ist es das Social Greenwashing sozusagen?
Genau.
Ja.
Und da ist ein gewisser deutscher Skepsis bestimmt auch dabei, was ja auch gut ist. Aber genau, wir müssen als Sozialunternehmen ein bisschen dran arbeiten, dass die Menschen das gut verstehen und auch vertrauen und erkennen, was es für ein Potenzial hat. Und ich glaube, dann wird es dann relativ schnell gehen, dass es dann auch so groß wird wie in anderen Ländern.
Und gibt es ganz konkret irgendwelche Forderungen, die Politik sozusagen heute auf morgen umsetzen könnte, wenn sie denn wollte?
Also Förderung ist natürlich immer so ein Thema. Es gibt so gewisse Programme, die nur für Hightech-Gründungen offen stehen. Und es gibt diese Forderung, dass der Begriff Innovation auch geöffnet wird, dass es auch soziale Innovation umschließt, was ja nicht immer was mit technischen Innovationen zu tun hat.
Ja.
Also ich glaube, das ist quasi ein wichtiger Punkt. Dann gibt es halt im Vergaberecht quasi, es ist teilweise schwierig für Sozialunternehmen da quasi an Aufträge zu kommen. Das soll geöffnet werden.
Ja, okay. Man merkt schon, es wird dann schnell relativ rechtlich und kompliziert. Das ist dann eher Lisas Bereich, da ziehe ich mich dann zurück. Ich würde aber gerne noch eine Frage stellen zu dem Buch. Du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen. Wie gesagt, ich habe es mit Begeisterung gelesen. Du hast es ja zusammen mit einer weiteren Lisa Jaspers, der Gründerin des eben schon angesprochenen Labels Folk Days, geschrieben. Starting a Revolution heißt es. Und ihr schreibt in dem Buch über das Zebra-Manifest. Vielleicht willst du noch mal erklären, was es damit auf sich hat, weil das ist eines der Konzepte, die mir am eindrücklichsten im Kopf geblieben sind und die auch so ein bisschen den Unterschied zwischen Social Entrepreneurship und sozialem Unternehmertum und dann auf der anderen Seite irgendwie den Zalandos und Delivery Heroes den klar macht.
Genau, finde ich auch total spannend. Wir hatten das Glück, eine von den Gründerinnen von dem Zebra Movement zu interviewen. Jennifer Brandel heißt sie und die wohnt und arbeitet in Portland und ist selbst Gründerin. Und sie hat mit weiteren Frauen Zebras Unite gegründet. Das hat mit einem Artikel angefangen. Und die haben quasi das Konzept von Unicorns zerschlagen in diesem Artikel. Falls jemand nicht weiß, was ein Unicorn ist, das ist quasi ein Startup mit einem Milliardenwert. Davon gibt es mittlerweile ein paar, unter anderem Uber, WeWork, Fast, Zalando und so weiter. Und diese Unicorn...
Und vielleicht noch kurz, um zu erklären, wie es zu dieser Milliardenbewertung kommt. Ja. Also Investoren können Anteile des Unternehmens kaufen sozusagen oder die Gründer geben Anteil des Unternehmens ab. Und je nachdem, wie viel Geld die Investoren für die prozentualen Anteile auf den Tisch legen, daraus ergibt sich die Bewertung. Das heißt also, man kann sich vorstellen, wenn Lisa zum Beispiel einen sehr, sehr kleinen Teil ihrer Lisa GmbH an mich verkaufen würde und ich würde ihr dafür 100 Euro geben, wäre Lisa plötzlich wahrscheinlich auch auf dem Papier Milliardärin, ohne dass sie tatsächliche Werte geschaffen hätte. Ja. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, wenn man über diese Unicorn-Debatte spricht, weil sich daran ja auch viel Kritik entzündet hat.
Ja, genau. Das hat im groben Sinne irgendwas mit den Umsätzen zu tun, aber es hat auf keinen Fall irgendwas mit Gewinn zu tun. Also häufig hat man einen Milliardenwert, bevor man überhaupt jemals Gewinne gemacht hat. In den meisten Fällen macht man Verluste von Hunderten von Millionen von Euros im Jahr und hat trotzdem diese krasse Wert. Und diese Unicorns gibt's halt nur deshalb, weil man mit sehr viel Aggressivität und nicht Nachhaltigkeit sein Unternehmen aufbaut, ohne Rücksicht auf links und rechts und ohne Rücksicht auf alle anderen Stakeholder außer Shareholder. Und man baut einfach dieses Unternehmen auf so schnell wie möglich, im besten Falle schneller als die Politik hinterherkommen kann mit Regulierung. So war das ja auch mit Uber, damit sie einfach dann schnell verkauft werden können oder schnell an die Börse gehen können und alle Gründer quasi happy rausgehen können. Und dann ist es relativ egal, was mit dem Unternehmen passiert, weil die Investoren haben quasi ausgecashed und die Gründer auch. Und das ist natürlich keine nachhaltige Art und Weise, ein Unternehmen aufzubauen.
Und WeWork ist da ja zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel, wo es ja genauso war, dass der Gründer am Ende, glaube ich, noch, also er hat da seine selbst Immobilien besitzt, die er dann WeWork zu sehr hohen Preisen vermietet hat. Und als er dann für das Unternehmen nicht mehr tragfähig war, hat er zum Abschied, glaube ich, noch 2 Milliarden bekommen. Ja. Das heißt, er kann jetzt sein Leben glücklich weiterleben und muss sich nie wieder um Geld Sorgen machen. Ja. Aber wie du richtig gesagt hast, das ist damit eigentlich völlig egal, ob das Geschäftsmodell des Unternehmens tragfähig ist und ob das Unternehmen langfristig überleben wird.
Ja, und wahnsinnig viele Menschen haben halt ihren Jobs verloren und haben jetzt eine unsichere Zukunft und es ist aber für ihn relativ egal. Und das ist, dieses Konzept, noch bevor es diese WeWork-Geschichte gab, haben sie auseinandergerissen und gesagt, wir wollen doch keine Unicorns aufbauen, weil, was man auch noch dazu sagen muss, Unicorn ist das absolute A und O im Startup-Sektor. Alle wollen Unicorn sein. Das ist quasi Hauptziel von allen Startup-Gründern und Investoren. Also der ganze VC-Bereich, also Venture Capital-Bereich, ist darauf aufgebaut, dass es diese Unicorns gibt. Und deswegen, also die investieren dann in, sagen wir mal, 20 Unternehmen, wo wir wissen, dass 19 davon kaputt gehen, aber dieses 20. Quasi sehr, sehr, sehr viel Geld abwerfen wird. Und so machen sie ihr Geld. Und das basiert quasi auch darauf, dass sie einfach Unternehmen sehr, sehr schnell und viel pushen, sehr viel Druck ausüben. Viele gehen kaputt auf dem Weg dorthin. Aber ist egal, weil eins davon überlebt. Und dieses ganze System haben sie auseinandergenommen und gesagt, nee, wir wollen keine Unicorns werden, wir wollen Zebra werden. Zebra sind zum einen halt echte Tiere. Und das widerspiegelt auch so ein bisschen die Idee, dass ein Zebra-Unternehmen auch ein echtes Unternehmen ist. Das ist keine Luft und Gerede, sondern soll halt einfach im besten Falle zum Profit gebracht werden, dass es einfach sich selbst tragen kann, dass es nicht unbedingt Millionen abwirft, aber dass quasi alle davon leben können. Im besten Falle sind es dann nicht nur die Gründer, die davon, also wenn es dann Profit gibt, dass die Gründer davon profitieren, sondern halt eben alle Mitarbeiter in irgendeiner Form. Also es geht darum, quasi Governance-Strukturen und Eigentumsstrukturen anzuschauen. Die sind Befürworter von Genossenschaften zum Beispiel oder das neue Purpose-Unternehmen oder Verantwortungseigentum passt dazu. Sie sagen, ja, die wollen halt einfach, dass Unternehmen entstehen, um einen Sinn zu erfüllen und nicht einfach für irgendjemand Geld zu machen. Und das quasi ist das Hauptparadigma von dieser Idee.
Vielen Dank für diese spannende Erklärung. Ich habe nochmal eine Frage zu Nachhaltigkeit. Und zwar in einem bisschen anderen Sinne. Also du hattest am Anfang auch davon gesprochen, dass ihr sehr viel gearbeitet habt. Mhm. Wie schafft ihr es denn, mit euch selber nachhaltig zu bleiben? Weil man kann ja am Ende des Tages keine nachhaltigen Impulse setzen, wenn man selber dabei kaputt geht. Habt ihr mittlerweile einen Weg gefunden, nicht selber auszubrennen?
Ja, das haben wir. Also wir haben uns ziemlich tief in die Augen geschaut, nachdem Burnout uns so krass betroffen hat. Nadja, meine eine Mitgründerin, ist tatsächlich rausgegangen im Sommer, ja, was sie gesagt hat. Also es war nicht nur der Burnout, aber das war einfach schwierig, davon wegzukommen und wieder so voll Gas zu geben bei einem Unternehmen, wo es halt so dazu geführt hat. Wir sind aber ganz gut auseinandergegangen und sie hat jetzt ein ganz tolles neues Unternehmen gegründet, auch im nachhaltigen Bereich, namens Wild Plastic. Und Nicole hat beschlossen, dabei zu bleiben und ich auch. Und wir haben aber gesagt, okay, wir wollen ganz anders arbeiten. Und haben quasi alles umgeworfen. Wir haben so ein bisschen so einiges aus dem Buch rausgezogen, ausprobiert und dazu noch irgendwie einiges selbst eingeführt. Wir sind jetzt komplett remote. Also ich bin in Schweden, Nicole ist in Amerika und die anderen sind meistens in Berlin, aber manchmal auch sonst wo, um uns quasi so ein bisschen diese Freiheit zu ermöglichen und unser Leben auch nicht durch die Arbeit quasi zu definieren, sondern uns auch zu ermöglichen, anderes zu erleben und mitzunehmen. Wir sind jetzt nicht hierarchisch aufgestellt. Das heißt, Nicole und ich haben über einen längeren Zeitraum jetzt einiges an Verantwortung abgegeben an die anderen, was total toll ist, weil wir einerseits dadurch viel weniger Druck haben und die anderen einfach, glaube ich, viel mehr empowered sind und wirklich, ja, das Gefühl haben, dass sie deren Tag und Arbeit selbst gestalten können und nicht irgendwie quasi, auch wenn es vieles häufig im Startup ist, es halt so, dass man sagt, ja, wir arbeiten ja alle irgendwie so nicht hierarchisch und jeder kann machen, was er will. Es ist trotzdem nicht so, weil am Ende des Tages sagt der Boss, ach nee, doch nicht, oder klingt gut, aber vielleicht dann nächstes Jahr oder so. Und man denkt, man hat viel Verantwortung abgegeben, hat man aber nicht. Und das haben wir jetzt wirklich im längeren Prozess durchgezogen und das klappt und es geht uns tatsächlich allen viel besser dabei. Das muss natürlich mit Coaching begleitet werden und so, das geht nicht so von alleine, aber das lohnt sich vollkommen. Wir haben einen Kodex mit neuen Werten und Prinzipien, wie wir miteinander arbeiten, wie wir miteinander umgehen, wie wir kommunizieren. Wir haben Workshops zum Thema gewaltfreier Kommunikation gemacht. Ja, wir haben ziemlich viel dazu gelernt, wie wir mit uns selber angehen, wie wir umgehen, wie wir mit den anderen umgehen. Und auch wenn es nicht immer perfekt ist und wir immer noch dazu lernen, sieht unser Arbeitsalltag einfach ganz anders aus jetzt. Und das hätte ich vielleicht vor 6 Monaten nicht geglaubt, dass es so sein kann.
Fantastisch. Das ist auch eine super Überleitung zu meiner letzten Frage. Was hast du denn für Tipps für die Hörerinnen und Hörer, die mit dem Gedanken spielen, selbst ein Unternehmen zu gründen?
Don't do it. Ja.
Mach das nicht. Das ist eine schlechte Idee.
Also auf jeden Fall erstmal Starting Revolution kaufen und sich ganz gut reinlesen. Nee, also es ist nicht einfach, aber ich mag halt nicht dieses einfach, trau dich einfach und du schaffst das, weil das ist auch so ein bisschen eine privilegierte Haltung. Viele Menschen, die das sagen, haben dann im Zweifel irgendwie Eltern, die dafür aufkommen, wenn es nicht so gut läuft oder irgendwie Ersparnisse oder irgendwas. Und natürlich, wenn man gründet, gibt es ein sehr großes Risiko, dass es halt nicht funktionieren wird. Und das muss auch okay sein, weil das Scheitern gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Aber wenn man irgendwie eine ganz gute Idee hat und die Leidenschaft und ein bisschen Durchhaltevermögen und auch viele Menschen, mit denen man darüber reden kann, die vielleicht schon ähnliche Erfahrungen gemacht haben, dann würde ich sagen, fang einfach an, rede mit so vielen Menschen wie möglich, hör auf sie, natürlich hör auf dein eigenes Bauchgefühl auch, aber nimm alles, was man an Ratschläge aufnehmen kann, zum Herzen und stelle sicher, dass man in irgendeiner Form ein Geschäftsmodell finden wird, wovon man dann leben kann, damit man einerseits nicht auf Investoren irgendwie abhängig ist, zumindest nicht auf längere Zeit, und andererseits, ja, damit man dann auch irgendwie leben kann und sich nicht selbst ausbeuten muss, weil das ist natürlich auch eine große Gefahr in dem Bereich, dass man sagt, ach nee, ich mache dann ein bisschen weiter, auch wenn ich nicht so viel Geld habe. Das soll gerade halt im sozialunternehmerischen Bereich nicht unbedingt der Fall sein. Von daher, das wären so meine Ratschläge.
Ich finde das eine sehr ausgewogene und wohltemperierte Antwort, weil häufig, wie du dir auch gesagt hast, ich glaube, man springt zu kurz, wenn man nur sagt, trau dich, dann wird schon alles gut. Ja. Das ist genau so, wie du gesagt hast, das ist halt eine sehr privilegierte Sicht, und vor allem vor dem Hintergrund dessen, was ihr im Buch beschreibt, nämlich das, was wir, glaube ich, auch im Gespräch zum Mitte auch schon mal gesagt haben, selbst wenn man zum Beispiel als Frau gründet und dann sagt, ich stoße dann trotzdem noch auf Hindernisse, nur gründen reicht halt nicht, sondern man muss auch irgendwie das gesamte System im Blick haben und im Kopf haben. Und ich glaube, genau deshalb kann ich allen Hörerinnen und Hörern nochmal wärmstens das Buch empfehlen, Starting Revolution. Wir verlinken es auch nochmal. Es lohnt sich wirklich sehr zu lesen. Und gerade die vielen schönen Interviews haben es einfach gemacht, das Buch schnell zu lesen. Es ist kein dickes, schwieriges Buch, sondern eher ein leichtes und inspirierendes Buch.
Vielen Dank.
In diesem Sinne, liebe Naomi, es war sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.